Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Heute heißt das Thema Kampf um Veränderung. Wir beschäftigen uns ja länger mit der Josef-Geschichte. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns hilft, Dunkles ans Licht zu bringen, dass er uns nachgeht, wenn unsere Biografie uns festhält, in dunklen Bereichen, wir eigentlich gefangen sind in alten Geschichten. Denn Gott liebt uns, hat uns erwählt und er möchte mit uns eine Segensgeschichte schreiben. Und leider ist das manchmal in unserem Leben so, dass wir nicht offen sind für Gott und sein Reden nicht hören. Und das Liebevolle an Gott ist, dass er uns nachgeht. Dass er auch das, was wir vielleicht längst betäubt haben in unserem Leben, dass er das nochmal lebendig werden lässt. Dass er uns nochmal draufschauen lässt. Und manchmal lieben wir die Umstände nicht, in denen das dann geschieht, aber es ist Gottes Güte, Gottes Gnade, die uns zur Umkehr leitet. Hoffnung in stürmischen Zeiten, das ist so der ganze Titel über diese Predigtreihe. Und ja, die Josef-Geschichte macht uns Mut. Es gibt Hoffnung in stürmischen Zeiten und auch gerade, wenn unsere Biografie von permanenten Stürmen gezeichnet ist. Oder wir vielleicht phasenweise sagen würden, eigentlich tobt in meiner Biografie ein Unwetter, ein permanentes Unwetter. Wir wollen uns heute nochmal anschauen, wie dieser Juda aufgewachsen ist. Juda ist einer der Brüder von Josef und steht heute so im Mittelpunkt für diesen Kampf um Veränderung. Also er war der vierte Sohn. Ist jemand hier der vierte aus seiner Familie, vielleicht sogar noch der vierte Sohn, dann kann er sich vielleicht ein bisschen hineinversetzen, wie das Juda so ging, der vierte von vielen Söhnen zu sein. Er hatte am Ende ja, am Ende waren sie 12 Söhne und er hatte auch eine Schwester. Er hatte einen Vater, alle hatten einen Vater, aber es gab 4 Frauen. Und das Ganze war eben auch eine Familientragödie, diese ganze Patchwork-Geschichte, in der sie groß wurden. Und was man leider sagen muss, in dieser Familie regierte eher Lieblosigkeit, Respektlosigkeit bis hin zu Grausamkeit. Und man hat ja gerne ältere Brüder, die man sich so als Vorbild nehmen kann. Da hatte Juda eher schlechte Karten. Als sie etwas Schlimmes in ihrer Familie erleben, nämlich die einzige Schwester vergewaltigt wird, richten daraufhin der zweite und drittälteste Bruder, Simeon und Levi, ein verheerendes Blutbad an. Sie bringen nicht nur den Täter um, sondern rotten dessen gesamte Sippe aus. Diese Grausamkeit ist eine Schande für die Familie. Das waren 2 ältere Brüder von Juda, die das anzettelten. Und dann lesen wir ein Kapitel weiter. Die Geschichte wird uns in Kapitel 34 im 1. Mosebrief, Buch berichtet. Ein Kapitel weiter lesen wir, dass Ruben, der älteste Bruder, ein Verhältnis mit der einen Frau seines Vaters hat. Nochmal eine krasse Respektlosigkeit mitten in dieser Familie. Eine Schande für den Vater, erst recht damals. Ja, und weil Jakob, der Vater, seinen Sohn Josef, den Sohn der Lieblingsfrau, so bevorzugte, schürt er damit den Neid unter den Geschwistern. Und es ist tatsächlich so, dass alle Brüder Josef so sehr hassen, dass sie mit ihm kein freundliches Wort mehr reden. Wir können uns das, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Kein freundliches Wort mehr in einer Familie. Das ist ja jemandem das Leben zur Hölle zu machen. Und wir lesen in der Bibel, in dem Buch der Sprüche, dass Unfreundlichkeit, wenn wir das pflegen, dass das krank macht. So wie Freundlichkeit heilsam ist in unseren Beziehungen, macht Unfreundlichkeit in familiären Zusammenhängen krank. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Und in dieser Familie herrschte Unfreundlichkeit. Kein Wunder, welchen Schaden da auch die Seelen genommen haben. Als Josef dann 17 ist, ergreifen die Brüder endlich eine gute Gelegenheit, um ihn zu beseitigen. Und Juda kommt auf die grandiose Idee, ihn nach Ägypten als Sklaven zu verkaufen. Eiskalt. Josefs Angst bemerken sie fast gar nicht. Sie sind so kalt geworden, dass es ihr Herz gar nicht rührt, den Bruder nach Ägypten zu verkaufen. Das war sein sicheres Ende. Sie würden ihn nie wiedersehen, dachten sie. Und wir lesen weiter in Kapitel 38 von Juda. Er heiratet, er bekommt 3 Kinder, 3 Söhne, etwa zu der Zeit, als Josef eben in Ägypten verkauft landet. Sein ältester Sohn, als der erwachsen ist, da müssen ja Jahre ins Land gegangen sein, heiratet eine Frau, Tamar, und überraschend früh stirbt dieser Sohn. Nochmal eine Tragödie für Juda. Ich meine, wenn so ein erwachsener Sohn stirbt, das ist schon hart, das zu erleben. Und es kommt eigentlich noch schlimmer. Er verheiratet dann seinen 2. Sohn mit Tamar, damit dem älteren Sohn die Schande erspart bleibt, ohne einen Nachfolger gestorben zu sein. Insofern wird Onan, der 2. Sohn, gebeten, jetzt für seinen verstorbenen Bruder einen Sohn zu zeugen mit der Frau seines Bruders, an dessen Stelle sozusagen. Aber so Onan benimmt sich in dem Fall, so für, wie es damals Sitte war, eben respektlos und sagt sich, ich zeuge doch keinen Sohn, der nicht mein eigener Erbe ist. Und wir lesen, deshalb ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen auf den Boden fließen. Daher kommt dann auch der Begriff Onani. Und Onan stirbt nach einiger Zeit. Das heißt, Juda hat wieder keinen Enkel. Die Schande des ersten verstorbenen Sohnes ist nicht beglichen. Und jetzt stirbt auch noch der 2. Sohn. Und daraufhin stirbt auch noch Judas Frau. Eigentlich ist das doch irgendwie zu viel an Tragödie. Und Juda ist das inzwischen auch sehr suspekt, dass schon 2 Söhne gestorben sind, die ja mit Tamar verheiratet wurden. Und da sagt er sich, die schicke ich doch mal lieber zurück in ihr Elternhaus. Und da soll sie mal am besten versauern. Meinen 3. Sohn gebe ich der lieber nicht mehr. Aber er hält sie hin und sagt, wir warten mal, bis der erwachsen ist. Und da kannst du mal drauf warten, bis du dann an den noch verheiratet wirst. Aber Tamar durchschaut natürlich, dass sie gar keinen Mann mehr kriegen wird. Und was bedeutet das auch für sie? Sie hat 2 Ehemänner verloren, ist immer noch kinderlos, eine Schande zur damaligen Zeit. Sie möchte unbedingt ein Kind kriegen. Und da kommt sie auf eine gute Idee. Als ihr Schwiegervater aufbricht zur Schafschur und ihr das berichtet wird und sie offensichtlich ihren sittenlosen Schwiegervater gut einschätzen kann, setzt sie sich als Prostituierte verkleidet an den Weg. Und ihr Plan geht auf. Ihr Schwiegervater merkt das nicht, dass er seiner Schwiegertochter begegnet und nimmt gerne ihre Dienste sofort in Anspruch und zeugt tatsächlich mit ihr einen Sohn. Und es war so üblich, dass man solche Dienste damals nicht Geld rüberschob, sondern ein Ziegenböckchen. Und sie sagt dann noch, naja, ich hätte aber gern Pfand, damit ich auch weiß, dass ich wirklich das Ziegenböckchen bekomme. Und so lässt er ihr ein persönliches Pfand da. Als er später das Ziegenböckchen überbringen möchte, ist sie nicht mehr auffindbar. Aber er sagt sich, na gut, ist jetzt auch nicht so dramatisch. 3 Monate gehen ins Land und da wird ihm zugetragen, deine Schwiegertochter ist schwanger. Ich meine, wie denn das? Die war doch zurück ins Elternhaus geschickt, die hat doch keinen Mann. Und Juda, eiskalt, sagt sich, was, Sex ohne Ehe? Also geht ja gar nicht, ausgerechnet er, ne? Ja, auf den Scheiterhaufen mit ihr, was denn sonst? Auf dem Weg zum Scheiterhaufen spielt sie dann aber doch noch ihren Joker aus. Sie hat ja noch das Pfand von ihm. Und da muss sich Juda geschlagen geben, er erkennt das Pfand in ihrer Hand und sagt, ja, ich bin ihr gegenüber im Unrecht, ich hätte ihr längst meinen 3. Sohn Schela geben müssen. Und so entgeht sie dem Scheiterhaufen. Sie bekommt 2 Zwillinge von ihrem Schwiegervater. Aber Juda erweist sich wieder als respektlos und verantwortungslos und ja, sieht sie nicht mehr an, obwohl sie ja nun auch die Mutter seiner 2 Zwillinge ist. Eigentlich hätte diese Situation ihn zum Aufwachen bringen können. Er hatte einst seinen Bruder in die Falle gelockt. Er hatte seinen Vater betrogen und ihm erzählt, dass sein Bruder Josef von einem wilden Tier zerrissen worden sei. Und nun, Jahre später, ist er in eine Falle gelockt worden, ist er betrogen worden. Und das hätte dazu führen können, dass er aufwacht. Aber noch wacht Juda nicht auf. Noch verdrängt er weiter, was alles gewesen ist. Noch macht er sein Ding. Und nun, Jahre sind vergangen, gibt es eine Hungersnot in Kanaan, wo der alte Vater Jakob mit seinen Söhnen, seinen Enkeln inzwischen, wo sie leben. 20 Jahre sind vergangen, seit sie Josef nach Ägypten verkauft haben. Sie haben ihr Gewissen betäubt. Sie haben sozusagen Juda aus der Welt, Josef aus der Welt geschafft. Und natürlich können wir Menschen aus unserem Leben verbannen. Aber wir können Menschen nicht aus der Geschichte verbannen, die Gott mit uns und diesen Menschen schreibt. Und das merken dann auch die Brüder und Josef. Gott hatte nämlich mit Josef in den 20 Jahren eine Segensgeschichte geschrieben. Aus dem Gefängnisloch war er zum zweiten Mann in Ägypten geworden, zum Krisenmanager der Hungersnot. Und nun kommen die 10 Brüder und wollen Getreide in Ägypten kaufen. Und es kommt zum Showdown, die Brüder begegnen sich und Josef erkennt seine Brüder wieder. Was muss das für ihn für ein Schock gewesen sein in diesem Moment? Die Brüder freilich erkennen in diesem gestriegelten ägyptischen Herrscher natürlich nicht ihren längst totgeglaubten Bruder, aber er erkennt in den unrasierten Beduinen sehr wohl seine 10 Brüder. Und nun wird Josef das Werkzeug Gottes, damit die Brüder reifen können, damit endlich ans Licht kommt, was längst ans Licht gehört. Gott rüttelt die Brüder durch Josefs Reaktion auf. Und Gott gibt den Brüdern die Chance, und speziell auch Juda, aufzuwachen, sich zu verändern, umzukehren. Und wird Juda die Chance ergreifen? Wir haben also einen Juda vor uns, einen kaltherzigen Bruder. Ich meine, selbst wenn wir in eine Familie geboren werden, in denen wir wenig Gutes mitbekommen, ist es doch unsere Entscheidung, ob wir in die gleichen Fußstapfen treten. Juda war in die falschen Fußstapfen getreten und hatte sein Gewissen erfolgreich betäubt. Als die Brüder jetzt in diese Not kommen, nach 20 Jahren, denn Josef sagt erstmal zu ihnen, ihr seid doch Spione. Und sie sagen, nein, nein, wir sind ganz ehrliche Leute, Leute, die nie betrügen würden, ehrliche Leute, wir haben einen Vater zu Hause, wir sind Geschwister, ein Bruder ist leider gestorben, der andere ist noch beim Vater zu Hause und wir als 10 Brüder sind hier, ehrliche, redliche Leute, sagt Josef, das glaube ich euch nicht. Erstmal 3 Tage ins Gefängnis, kommt mal erst zur Besinnung. Und da im Gefängnis dämmert ihnen plötzlich, dass sie eine Menge verdrängt haben. Ihre Vergangenheit holt sie ein. Und sie sitzen da und wir lesen in 1. Mose 42, 21, sie sagten zueinander, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um sein Leben anflehte, aber wir haben ihn nicht gehört. Sie sagen plötzlich, was wir Josef angetan haben. Wir sahen, wir haben nicht gehört. Da ist plötzlich eine Erkenntnis, nicht nur ein schlechtes Gewissen, eine gewisse Erkenntnis, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Ihr Gewissen erwacht. In Psalm 32 heißt es, da sagt der Liederdichter, als ich es verschweigen wollte, lag deine Hand schwer auf mir. Gott möchte unser Herz formen. Und es muss manchmal vieles zerbrechen, damit endlich eine befreiende, eine heilsame Veränderung geschehen kann. Aber es ist Gottes Gnade, wenn unser Gewissen erwacht. Die Brüder haben Angst und manchmal kann sogar Angst hilfreich sein, dass wir zur Besinnung kommen. Aber sie hatten nicht Angst genug. Sie erleben erstmal Gnade. Sie dürfen zumindest zu neunt zurückreisen mit einer Menge Getreide im Gepäck, dass sie erstmal versorgt sind für das nächste Jahr. Leider muss Simeon als Pfand zurückbleiben und sie dürfen nicht wiederkommen, bevor der jüngste Bruder, der Benjamin, der jetzige Lieblingssohn des Vaters, nicht auch in Ägypten vorgezeigt wurde. Aber sie bekennen dem Vater, als sie zurückkommen, immer noch nicht die alte Geschichte von damals. Sie kommen zurück, erleben, dass sie das Geld rückerstattet bekommen für ein Jahr lang Getreide. Was für eine Gnade. Sie mussten nichts bezahlen. Aber sie spielen erstmal ihr Spiel weiter. Und es ist ja so die Frage, wie hartnäckig sind wir manchmal in unserem Leben, dass wir Dunkles ans Licht bringen. Dass wir endlich in Angriff nehmen, was wir längst tun sollten, längst in Ordnung bringen sollten. Wie lange wollen wir widerstehen? Und so geht ein Jahr etwa ins Land. Aber die Hungersnot ist so drückend und das Getreide eben nach einem Jahr auch aufgebraucht, dass die Brüder sich wieder auf den Weg machen. Und da sie wissen, sie werden kein neues Getreide bekommen und ja auch Simeon, der da ein Jahr in Ägypten geblieben ist, nicht auslösen können, wenn sie nicht den Jüngsten, nämlich Benjamin, mitbringen, kriegen sie den Vater überredet. Denn wenn sie alle verhungern, würde ja auch Benjamin sterben. Also insofern sieht der Vater irgendwie ein, es gibt wohl keinen anderen Weg. Er muss sich von dem Jüngsten lösen und ihn mitgeben. Und nun ziehen sie eben mit Benjamin zu zehnt das zweite Mal nach Ägypten. Und wieder eine Gnade. Sie kommen da an als Bittsteller und es wird ein großes Festmahl für sie gehalten. Eigentlich wird man so nicht empfangen. Sie können Simeon, ihren Bruder, gesund in die Arme schließen. Und eigentlich könnte man meinen, es gibt nun ein Happy End. Sie haben Benjamin vorgestellt und sie werden auch unbehelligt wieder zurückgelassen. Sie begeben sich auf die Rückreise wieder mit geprallten Säcken voller Getreide, dass es wieder reichen wird, vielleicht wieder für ein Jahr. Und man denkt, sie sind mit knapper Not davongekommen. Aber die Ägypter jagen ihnen nach und sagen, irgendwer von euch hat den Becher von Josef im Gepäck. Wir waren so gut zu euch, haben euch immer wieder das Geld erstattet, geben euch Getreide und ihr habt den Becher geklaut, den Becher unseres Herrn. Und sie sagen, nee, Moment, das haben wir nicht. Und übermütig, wie sie sind, sagen sie auch gleich, also wenn der Becher bei irgendwem gefunden wird, also dann ist das ein Mann des Todes. Der kann sterben. Sie sind sich so sicher, dass niemand von ihnen den Becher genommen hat. Und dann, nachdem sie alle Säcke öffnen, wird bei Benjamin der Becher gefunden. Und das ist dann der absolute Tiefpunkt. Bei Benjamin der Becher gefunden. Soll jetzt Benjamin auch noch sterben? Wie sollen sie das Jakob denn erklären? Dass der zweite Lieblingssohn auch noch stirbt. Und Gott hat schon an Juda gewirkt. Er hatte sich beim Vater schon verbürgt, dass er Benjamin zurückbringen wird. Und dann ist es sehr, sehr berührend, was Juda in seiner langen Rede vor Josef sagt. Als sie zurückkommen und Juda vor Josef steht, sagt er, was wollen wir jetzt noch zu unserer Verteidigung vorbringen? Gott hat eine Schuld von uns bestraft und darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem dein Becher gefunden wurde. Juda hatte vergessen, mit Gott zu rechnen. Und Juda merkt jetzt, dass Gott das letzte Wort in der Geschichte hat. Irgendwann ist für offene Rechnung Zahltag und dieser Zahltag schien nun gekommen zu sein. Was ist eigentlich in deinem Leben unangetastet, zur Seite geschoben, ausgeblendet, verdrängt, vielleicht schon tot geglaubt? Und wie lange willst du noch Dinge im Dunkeln lassen? Gott wirbt darum, dass Dinge ans Licht kommen, damit endlich Heilung geschieht, Befreiung geschieht. Beachten wir Gottes Reden in unserem Leben? Die Länge der Zeit hebt ja nicht die Schuld auf. Aber das Problem ist immer mit Schuld, dass Schuld uns nicht nur von Menschen, sondern ja auch von Gott trennt. Und was das Schlimme daran ist, dass Schuld uns immer die Lüge einredet, dass Gott uns nicht mehr wohlgesonnen ist, dass Gott nicht mehr gut zu uns ist. Und deshalb laufen wir statt zu Gott mit unserer Schuld und unserer Not vor Gott weg Und das macht ja alles nur schlimmer. Und wir betäuben unser Gewissen, statt dass wir uns von Gottes Güte wachrütteln lassen. Was fällt denn auf in diesem Vers? Ja, Judah versteht die Zusammenhänge. Er sieht plötzlich die Konsequenzen und er ringt mit seiner Biografie. Aber was er noch nicht versteht, ist Gnade. Und solange wir Schuld horten, werden wir Gnade nicht verstehen. Wir brauchen diesen Blick auf Gott, dass Gottes Liebe viel stärker ist als alle Schuld, die wir jemals in unserem Leben auf uns laden können. Und wisst ihr, Judah ist ja ein ermutigendes Beispiel. Wer von uns häuft schon so viel Schuld an? Und Gott liebt die Judas dieser Welt. Gott geht auch diesem Judah nach. Mit seiner ganzen familiären Tragödie. Gott liebt Judah und seine Gnade möchte Judah zurechtbringen. Max Lucado schreibt in seinem Buch, dass Gott ja nicht nur unser ganzes Herz will, sondern unser Herz ganz heil machen will. Er möchte unser Herz ganz machen. Er möchte, dass wir Heilung erleben, dass unser Herz Befreiung erlebt, dass unser Herz heil, also vollständig wird. Gott ist Wiederherstellung wichtig. Und das ist ihm auch wichtig zum Wohle unserer nächsten Generation. Gott möchte einen Schlussstrich ziehen in unseren Familientragödien, in den Mustern, die wir vielleicht seit Generationen weiter vorantreiben. Zerstörerische Muster. Ja, es gibt traurige Geschichten in Familiengeschichten. Es gibt traurige Kapitel. Aber unsere Vergangenheit braucht nicht auch noch unsere Zukunft sein. Gott möchte, dass wir einen Schlussstrich ziehen in unseren Familien. Mit allem, was nicht gut ist und bei allem, was zerstörerisch ist. Gott will heilsbringende Veränderungen. Und es ist ja immer wieder erstaunlich, dass Jesus an unsere Freiheit appelliert. Gott möchte uns keine Versöhnung und Veränderung aufzwingen. Er wirbt um unser Herz. Aber Jesus hat Menschen gefragt, willst du gesund werden? Das ist doch die Frage. Willst du gesund werden? Gott zwingt dir Heilung nicht auf. Aber er möchte dich in heilsame Prozesse führen, dass du frei wirst von alten Geschichten, dass deine Familie frei wird, in eine geheilte Zukunft gehen kann. Es ist Gottes Gnade, wenn wir Schuld erkennen. Und dann tritt Judah vor Josef und bittet ihn in einer langen Passage, die man nachlesen kann, ab Vers 18. Und sie endet sehr bewegend. Und da sehen wir einen veränderten Judah. Wir sehen einen Mann, der Verantwortung übernimmt, und zwar mit Herz. Er sagt am Ende dieser langen Rede, Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hierbleiben und lass ihn mit meinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Gar kein Wunder, dass Josef die Tränen kommen. Das ist ein veränderter Mann. Gottes Gnade konnte in seinem Leben wirken. Plötzlich kann er den Schmerz des Vaters gar nicht mit ansehen, allein schon in der Vorstellung. Plötzlich hat er ein Herz. Er fühlt mit. Er möchte nicht nochmal einen Bruder verkaufen oder dem Tod überlassen, sondern lieber selber sein Leben dafür hingeben. Wir sehen hier, dass diese Stellvertretung uns auf Jesus weist. Jesus, der lieber sein eigenes Leben geben wollte, als dass wir gottlos in der Dunkelheit bleiben. Sehr bewegend, wie Judah sich verändern konnte. Er hatte Gnade erlebt. Gnade, das Geld rückerstattet in den Säcken, mit einem Festmahl empfangen. Und er hat in all den Zusammenhängen, auch in dieser unangenehmen Situation, gemerkt, dass Gott ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Und er übernimmt Verantwortung. Judah hat Gottes Gnade erlebt. Gott möchte uns mit seiner Gnade erreichen. Und es heißt in der Bibel, seht ihr denn nicht, dass gerade Gottes Güte euch zur Umkehr bewegen will? Auch wenn Umstände unangenehm sein mögen, dürfen wir vertrauen, dass Gottes Güte uns zur Umkehr, zur Reife bringen will. Es ist Gottes Liebe, die um uns wirbt. Und deshalb denke ich, würde Josef uns jetzt Folgendes mit auf den Weg geben. Er würde sagen, lass dich von Gottes Gnade erreichen. Lass dich von Gottes Gnade erreichen. Er würde sagen, übernimm Verantwortung für deine Vergangenheit. Schieb den schwarzen Peter nicht immer weiter. Deckel die Geschichte nicht zu. Übernimm Verantwortung für deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft werden. Bring Dunkles ans Licht und bekenne deine Schuld. Lass dein hartes Herz weich werden. Und wisst ihr, wenn ein Juda weich werden konnte, dann kann das jeder Mensch. Judas Herz war eiskalt, aber Gottes Gnade hat dieses Herz aufgeweicht. Lass dein hartes Herz weich werden. Nimm Gottes Vergebung und seine Heilung an. Veränderung ist Gottes Chance für dich. Jesus hat auf alle Anklage verzichtet. Jesus ist uns ein Vorbild geworden. Er hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen. Und unter dem Kreuz ist Platz für jeden Juda, für dich und für mich. Ganz egal, wie schräg unsere Biografie war, egal, was für Tragödien wir erlebt haben, egal, was wir selber vermurkst haben. Unterm Kreuz ist für jeden Juda Platz. Und Gottes Gnade ist viel stärker als die schlimmste Biografie. Und das Kreuz ist ja der Durchbruch zum Leben. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir ein unbelastetes Leben führen können. Unbelastet von jeder Vergangenheit. Gott muss allerdings unser Herz erreichen dürfen. Darf Gott dein Herz erreichen? Was denkt ihr, wie groß ist der Abstand zwischen Himmel und Hölle? Ich habe jetzt kein Zentimetermaß mit, aber eigentlich nur etwa so weit. Nämlich der Abstand zwischen unserem Kopf und unserem Herz. Es nützt uns wenig, wenn Gnade nur in unserem Kopf vorkommt. Gottes Gnade muss uns ins Herz rutschen. Aber wenn Gottes Gnade in unser Herz rutscht und wir begreifen, dass Gottes Liebe und Gnade für uns viel größer ist in jeder Situation als alles Böse, das unser Leben zerstören will, dann kommen Gottes heilsame Veränderungen zum Zug. Gottes Gnade soll uns heute ins Herz fallen. Ich bin mir sicher, dass Gott darum ringt, mit jedem von uns, da wo wir Gnade brauchen. Gott lenkt durch seine Gnade und so lenkt er auch durch alle Umstände hindurch, die manchmal richtig unangenehm sein können. Aber Gott möchte aus allem etwas Gutes entstehen lassen. Er möchte, dass wir in heilsame Prozesse eintreten, in heilsame Veränderungen. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16 und 17, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Jesus möchte dein und mein persönlicher Retter sein. Und er möchte uns herausretten aus dunklen Bereichen unseres Lebens, aus alten, tragischen Geschichten unseres Lebens, aus familiären Zusammenhängen, die zerstörerisch sind. Gott möchte uns herausholen mit seiner Gnade. Und so wie es zwischen den Brüdern zu einem Festmahl kommt, und wir werden ja nächste Woche die Fortsetzung hören, wie Gott sogar Versöhnung schenkt, so wie es zum Festmahl kommt, sind wir heute zu einem Gnadenbankett eingeladen. Wir nehmen jeden Sonntag Abendmahl und Abendmahl ist eigentlich ein Gnadenbankett. Auch wenn wir da nicht so wahnsinnig viel von der Masse her für unseren Magen bekommen und auch nur einen Schluck nehmen, dann ist das doch wirkmächtiger als jede andere Nahrung. Denn Abendmahl ist uns geschenkt als Zeichen, dass Jesus Christus unsere Vergangenheit heil macht, damit wir eine heile Zukunft haben und damit wir überhaupt Ewigkeit als Zukunft haben. Jesus macht uns zu Kindern Gottes, wenn wir das annehmen. Und er zerbricht alle Schuld über unserem Leben. Und er zerbricht unsere Unheilsgeschichten, in denen wir vielleicht noch stehen. Und er schreibt sie um zu Segensgeschichten. Und wenn wir das im Glauben nehmen, dann sind wir eingeladen, Abendmahl zu feiern, an diesem Gnadenbankett teilzunehmen. Gottes Gnade triumphiert über Schuld, über Angst und über Gericht. Das feiern wir im Abendmahl, wenn wir Jesus als persönlichen Heiland und Retter nehmen, für unsere ganz persönlichen Beziehungen, in denen wir alle stehen. Wir sind eingeladen zum Abendmahl, zum Festbankett, zum Festessen, das Fest zu feiern, das uns vergeben ist. Dass Gott uns entlastet, dass er uns erlöst von negativer Vergangenheit, uns freisetzt für eine gute Zukunft, dass er unsere krummen Linien gerade schreibt, eine Segens- und Heilsgeschichte für uns bereithält und nicht nur für uns, sondern für unsere Kinder und Kindeskinder, für Menschen, die mit uns zusammenkommen. Und wir haben einen Anteil daran. Er hält uns einen Schlüssel hin und wir können einsteigen in eine heilsame Veränderung. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir so für dein Wort in der Bibel, dass die Bibel so ungeschminkt die krassesten Geschichten für uns bereithält. Und dass uns so eine Geschichte von Juda Mut macht. Egal aus welchem Murks wir kommen. Und selbst wenn wir nur ansatzweise so viel Murks erlebt haben wie Juda. Und nur ansatzweise unser Herz so kalt war in der Vergangenheit wie Judas Herz, dann ist das doch die gute Nachricht, dass deine Gnade viel größer ist und dass du mit einem Juda eine Segensgeschichte schreibst. Sein Name bedeutet Lob. Und er wurde jemand, der dich ehrt. Und ich danke dir für seine Geschichte, dass er sein Herz hat erreichen lassen, auch wenn es 20 Jahre gedauert hat. Und er wahrscheinlich in der Mitte des Lebens stand zu dem Zeitpunkt. Danke, dass es nie zu spät ist, zu dir umzukehren, in deine Arme zu laufen, diese Güte, die du für uns hast, wirklich in Anspruch zu nehmen und uns durch Güte verändern zu lassen. Danke, Jesus, dass du dafür alles bezahlt hast, mit deinem Leben. Das ist so kostbar und das können wir echt nur anbetend feiern. Danke, dass wir dir heute alles bringen können und das Kreuz bringen. Bringen können, wenn wir Abendmahl feiern. Danke, dass du uns befreist zu einem Schlussstrich. Und danke, wo du heute Dunkles ans Licht gebracht hast, wo wir selber spüren, was dran ist. Befestige das in unserem Herzen, dass wir verändert hier weggehen. Dass wir deine Gnade wirksam werden lassen, dass wir offen dafür sind und dass wir mit dir die nächsten Gnadenschritte gehen. Danke, dass deine Gnade über Gericht, über Angst, über Unheil, über alles Böse triumphiert, hat am Kreuz und dass das für uns wirksam ist, wenn wir dir nachfolgen. Amen.